haben Sie aufgepasst, um was es in diesem Psalm 85 denn eigentlich geht, den wir vorher miteinander geschwätzt haben, gebetet haben? Nett. Okay. Also gut. Da ist das Volk Israel und das ist in Babylon. Denen geht's nicht gut. Und die haben einen Traum, eine Vision. Was sie ausfüllt, was ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Energie drauf geht. Und das ist die Heimkehr nach Jerusalem. Zurück da, wo alles gut ist. Aber es ist nicht nur alles gut, sondern noch viel besser. So, reicht das so als Zusammenfassung? Okay. Und während ihr singt, gucke ich die ganze Zeit nicht euch an, sondern sehe das Bild hinter euch. Ein wunderbares Bild. Wer ist das auf dem Thron? Jesus, eindeutig, gell? Und der sitzt wo? Na, in Jerusalem. Genau in der Stadt, von der wir vorher im Psalm gebetet haben. Der sitzt in Jerusalem rundherum, 12 Tore der Offenbarung aus Kristallen, ganz herrlich geschmückt oder im Jesaja gegründet auf Kristallen. Und dann das Grünzeugs drumherum. Was ist das? Sie haben alle Maske auf, das ist ein bisschen schwierig. Wer hat sich gemeldet gerade? Also, was ist das für Grünzeugs? Fossilien? Bäume. Gut. Das sind die Bäume des Lebens. Und so in der Offenbarung beschrieben, Jerusalem, 12 Tore, aus den Toren heraus fließt das Wasser des Lebens. Das wird geschöpft für die Völker. Und an den Flüssen, muss man sich wahrscheinlich vorstellen, das Kinnon und das Hidrontal, die runter wegwachsen, die Bäume fließen Wasser, die Früchte werden gepflückt und zum Heil und zur Gesundheit der Völker eingesetzt. Die Welt genießt daran. Alles wird gut. Geht's noch schöner? Schöner kann man das doch gar nicht sagen, oder? Für mich fast noch schöner. Sie sehen es an meiner Gesichtsfarbe. Ich war jetzt gerade 3 Wochen in Jordanien. Also ich war vorher 10 Mal in Jerusalem und Israel. Ging dieses Jahr nicht, aus verständlichen Gründen. Deswegen hängen sie ja die Maultäschle auf. Und deswegen Jordanien ging, also ich nach Jordanien. Ich mache das hin und wieder mit meiner Haut. Und weil das Tote Meer tatsächlich auf mich eine gesundheitliche Wirkung hat, wie kein anderer Ort auf der Welt. Naja, gar nicht weit weg. Sie müssen sich das vorstellen, also Totes Meer. Ne? Auf der Seite hier, wo ich bin, Jordanien. Und ich darf jetzt gar nicht sagen, wo ich da war. Naja, also ich meine, mein Hotel in Israel, wo ich immer bin, war auch teuer. Und für den gleichen Preis haben sie mich einquartiert in Jordanien im Hotel Hilton. Ja, genau so. So ging es mir auch. Aber ich muss sagen, es war echt schön. Also ich meine, nein, es war wirklich wunderbar gemacht. Und abends, wenn die Sonne unterging, dann konnte man die israelische Seite sehen. Und dann auf der rechten Seite Jericho, auf der gleichen Höhe. Dann konnte man sehen, wie die Straße nach Jerusalem hochgeht, orange Lichtle. Und dann ein bisschen weiter links davon, Kalja, Qumran, sagt euch vielleicht auch was. Und dann oben über den, direkt oberm Horizont, bisschen weiter links, hat es nachts geleuchtet. Dieser Strahl, das war Jerusalem. Und man konnte die äußersten Lichter Richtung Jordanien sehen. Das ist Maale Adumim, das ist das orthodoxe Viertel. Und das hat so richtig runtergeleuchtet. Ein Wahnsinnspanorama, wunderschön zu sehen. Und naja, manchmal habe ich da schon gedacht, wäre doch schick, wäre man hätte wieder nach Jerusalem können. Aber sollte dieses Jahr nicht so sein. Und natürlich kenne ich Jerusalem objektiv gesehen, ein bisschen. Also die Klagemauer. Oder wusstet ihr, wussten Sie, dass der schwerste und größte Stein, der jemals von Menschen bewegt wurde, in der Klagemauer steckt? So ungefähr ein paar Meter unter dem Erdoberfläche. Also sind 30 Meter, die noch unter der Erdoberfläche sind, dort. Weil nämlich innerhalb der letzten 2.500 Jahre so viel Schutt drauf kam, man sieht eigentlich nur die obere Hälfte von der Klagemauer. Und es gibt unterhalb der Klagemauer einen Gang, einen Tunnel, den kann man buchen, kann man durchlaufen. Und an diesem Gang, an diesem Tunnel hat es diesen riesen Stein. 550 Tonnen wiegt der. 550 Tonnen. Gigantisches Teil. Und wenn ich dann in Jerusalem selber an der Mauer stehe, einmal ist es mir passiert, stand neben meiner Tochter auf der anderen Seite, also zwischen Männern und Frauen getrennt, auf der anderen Seite neben meiner Tochter, eine junge Frau, Amerikanerin offensichtlich, hat amerikanische Fahne über sich drüber gehabt und hat dann aber gebetet. Die muss von Herzen gebetet haben, dass sogar meine Tochter tief beeindruckt war. Es gibt eine ganz tiefe Verbundenheit zwischen den Juden auf der ganzen Welt und diesem Ort. Nicht wenige Juden träumen ja davon, im Vorgriff auf das, was man da sieht, den Tempel wieder aufzubauen. Es gibt einen eigenen Verein in Israel, die haben das Ding angeblich schon fertig teilen, irgendwo eingelagert, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall haben sie um die Jahrtausendwende versucht, einen Gründungsstein auf der Tempelberghof zu schleppen. Das hat Polizei verhindert, der liegt jetzt vor der Stadtmauer im Moment noch. Außerdem, gibt es inzwischen eine Tempelakademie? Ja, das wissen die wenigsten. Es gibt eine Tempelakademie, da werden junge Leute in den Priesterdienst eingewiesen. Das heißt, die haben den Tempel in der Wüste schon von der Grundfläche nachgebaut und üben sich, wie der Tempeldienst funktioniert. Das nenne ich mal eine Vision. Aber es geht noch weiter. Man braucht ja, um den Tempel nach 2000 Jahren Schutthaufen wieder neu aufzubauen, muss man ihn ja wieder neu weihen. Aber wie weiht man denn einen verunreinigten, nicht mehr heiligen Tempel? Man braucht dazu die Asche einer roten Kuh. Die muss geschlachtet werden hinterm Ölberg. Also da, wo heute das Krankenhaus steht. Woher kriegt man rote Kuh? Das ist wahrscheinlich ähnlich schwierig wie eine Lilane. Gibt's einfach halt. Deswegen, jetzt kommt's nächste, weltweit sind jüdische Viehzüchter dabei und versuchen, eine rote Kuh zu züchten. Und hätten es bisher nicht nachkriegt. Weil wenn es dann soweit ist, dann braucht man die ja plötzlich. Und hat's nicht. Es ist wohl so, dass die Baschan-Kühe, also so ab 500 vor Christus, da gab es hin und wieder in ganz seltenen Fällen ein rotes Exemplar. Und das ist wohl der Hintergedanke, der da ist. Also wird gezüchtet und die haben es bisher noch nicht nachgekriegt. Auf jeden Fall braucht man die Asche, diese Kuh, die wird dann auf dem Altar hinter dem Ölberg verbrannt und damit wird dann der Tempelberg wieder gereinigt. So. Das heißt, alles, was irgendwie in Israel die Vision hat von diesem Tempel, von diesem dritten Tempel, beschäftigt sich innerlich damit und jeder an seiner Stelle schafft, dass das wird. Manchmal etwas beunruhigend, weil es natürlich Ärger gibt, aber auch irgendwie faszinierend, dass die Juden auf der ganzen Welt sich danach sehnen. Jerusalem mit einem dritten Tempel. Aber nicht nur die Juden, es gibt noch mehr Leute, für die Jerusalem ein heiliger Ort ist. Wer nur? Ja, Muslime, natürlich. Deswegen ist das ja so brenzlig alles. Als der Mohammed einen Traum gehabt hat, die sogenannte Himmelfahrt, da erzählt der Prophet, er war an einem fremden Ort gewesen, an einem fremden Kultort. Und in der späteren muslimischen Auslegungsgeschichte wird es dann sehr schnell projiziert auf Jerusalem. Heikle Geschichte. Natürlich. Also auch für die Muslime ist Jerusalem ein Sehnsuchtsort. Ein Ort, an dem Gott wirkt, an dem Besonderes passiert. Allerdings steht es natürlich in Spannung zur jüdischen Erwartung. Entsprechend schaffen die ein bisschen gegeneinander, kann man sich vorstellen. Zum Beispiel sind die Palästinenser damit beschäftigt, unter der Al-Aqsa-Moschee alles rauszuholen, was an den jüdischen Tempel erinnert. Um alle Beweise zu vernichten, dass es den jemals gab. Das haben natürlich die Israeli irgendwann mal mitgekriegt und haben das gestoppt. Haben dafür natürlich Ärger gekriegt, wieder von den Palästinensern. Inzwischen leiten das die jordanischen Behörden, damit er nicht einfach einstürzt. Weil das Ding ist innen ausgeräumt. Heikle Geschichte, sage ich ja. Also auch die für Muslime ein heiliger Ort. Und mein Driver, jetzt kommt Jordan, Driver, also es gibt, wenn Sie Ausflüge machen wollen oder was unternehmen in Jordanien, müssen Sie sich einen Driver mieten, einen Fahrer. Und dann kriegen Sie eigenes Fahrzeug mit Fahrer. Und dann kam er mal über Jerusalem ins Gespräch und dann meinte er zu mir, ja, Jerusalem is a mystic place for everybody, I think. Ich denke, Jerusalem ist ein mystischer Ort für alle Menschen. Und wenn ich an der Klagemauer bin und bete, ich bin jetzt der so da plötzlich ausflippt oder so, aber es ist schon ein eigenartiges Gefühl, das muss ich zugeben, das mich zutiefst innerlich berührt. Ganz eigenartig. Aber noch für eine dritte Art von Leuten ist Jerusalem ein ganz besonderer Ort. Auf das kommen sie nie. Christianische Freundin von mir, die hat jahrelang in Jerusalem gelebt und die sagt, einmal im Jahr öffnen die Tunnelsysteme unter Ost-Jerusalem. Das heißt, durch einen ehemaligen Steinbruch, der da ursprünglich mal war, ist Ost-Jerusalem unterzogen von Gängen. Und einmal im Jahr, ist unter palästinensischer Verwaltung, und einmal im Jahr machen die das auf, da darf man da rein. Und wenn man vom Hauptgang abweicht, dann entdeckt man dabei alles Mögliche. 2000 Jahre alte israelische Wohnhäuser, Hallen. Unglaublich. Und was auch fast niemand weiß, in diesen unterirdischen Höhlen veranstalten die Freimaurer regelmäßig ihre Weltkongresse. Also das gehört habe ich gedacht, wie kann denn das sein? Und habe ich nachgelesen, tatsächlich, König Salomo hat den König Hiram von Tyrus gebeten, beim Tempelbau zu helfen. Und damit identifizieren sich die Freimaurer und sagen in ihrer Legende, wir waren auch schon dabei. Wir waren auch schon dabei, ist auch unser heiliger Platz. Daher die Verbindung. Ich finde es irre, also noch ein dritter heiliger Platz sozusagen, die auch noch gerne mitwäldet. Wenn ich aber in Jerusalem bin, oder vielleicht ja Sie nächstes Jahr in Jerusalem sind, was für eine Erwartung haben Sie, habt ihr eigentlich? Was ist denn Jerusalem für euch, für Sie? Ist es auch so ein Sehnsuchtsort wie hier, wo Heil für die ganze Welt ausgeht, weil Jesus Christus als König in der Stadt sitzt und herrscht? Oder was ist's? Mich haben die Jordanier gefragt, ja, wenn ich in Israel war, was ist denn schöner, Israel oder Jordanien? Tückische Frage, ne? Da darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe immer gesagt, the Israeli are not friendly. Die Israelis sind nicht freundlich. Und das habe ich tatsächlich so erlebt. So Gastfreundschaft, Smalltalk, nett sein, zuhören, das ist nicht so die Sache von den meisten Israeli. Die sind etwa meistens Leuten, die sie nicht kennen, gegenüber ein bisschen distanziert, ein bisschen schroff. Wenn man sie näher kennt, sieht alles ganz anders aus. Aber so aufs Erste sind Israeli not friendly. Oh, das hat die Jordanier gefreut. Ja, das konnte ich Ihnen sagen. Gastfreundschaft, Freundlichkeit, das haben sie drauf. 70 Jahre haben einfach hinterlassen. Dabei ist ja der Gag, dass Jerusalem, durch das man heute geht, also wenn Sie nächstes Jahr nach Jerusalem gehen, hat diese Stadt und alles das, was Sie sehen, ja mit der Stadt Jesus so gut wie nichts mehr zu tun. Die Stadtmauer wurde gebaut 1520 bis 1566 von Süleyman dem Prächtigen. Hat nichts mit Jesus zu tun. Die Straßen gerade so. Und trotzdem gibt es, sagt euch Jerusalem-Syndrom was? Ja? Dieses Jerusalem-Syndrom, dass regelmäßig Leute, die nach Jerusalem fahren, einfach durchdreht, die fangen an zu spinnen. Ja, es gibt sogar drei Gruppen, hat es inzwischen medizinisch natürlich alles, die sind da echt gut drin. Also, die haben das klassifiziert, was für Leute es da gibt. Drei Arten psychischer Erkrankungen. Gruppe 1, Patienten, die bereits an einer psychischen Erkrankung leiden. Die reisen mit Absicht nach Jerusalem, um sich dort religiös auszutoben. Ne? Und im British Journal of Psychiatrie wird der Fall eines 40-jährigen US-Amerikaners erzählt, der nach Jerusalem gereist ist, um einen Stein in der Klagemauer zu entfernen, der seiner Meinung nach nicht an der richtigen Stelle sitzt. Das ist konsequent. Also das ist jetzt eine Gruppe von Patienten. Die zweite Gruppe von Patienten, Betroffene, die gesund sind und an keiner geistigen Erkrankung leiden, aber teilweise schon seit Jahren ganz ungewöhnliche religiöse Ideen haben. Und wie besessen sind davon? Wie etwa ein 45-jähriger Deutscher, der jahrelang auf der Suche nach der wahren Religion war. Sie wissen, was jetzt kommt. Der dann nach Jerusalem gekommen ist, dort studiert hat, das Judentum, dann angefangen hat, öffentlich zu predigen, irgendwann mal die Priester beschimpft hat als Barbaren und angefangen hat, Statuen und so Sachen zu zerstören. Zweite Version. Und jetzt kommt die dritte Version von Patienten und die finde ich die spannendsten. Das sind nämlich Leute wie du und ich. Also ich nehme mal an, sie haben keine psychische Störung und ich auch nicht. Ganz normale Leute. Und plötzlich in Jerusalem und plötzlich eine religiöse Idee. Und dann trete die auf und predige und sage, sie wären Mose oder Jesus. Nicht mehr beisinnen. Etwa die Geschichte von einem Schweizer Anwalt, der mit einer Reisegruppe, also wirklich 0815 Besuch, mit einer Reisegruppe unterwegs war. Und die geistige Verwirrung hielt den 7 Tage lang gefangen. 7 Tage lang war er nicht bei Sinnen. Dann ist er wieder heimgefahren, alles war gut. Gab auch nie wieder einen Rückfall. Ganz eigenartig. Jerusalem wacht was mit uns Menschen. Mit ganz vielen Menschen. Schwieriges und auch Gutes. Also für mich ist immer die Frage, was erwarte ich mir eigentlich? Für mich ist es natürlich in erster Linie, ich will besser verstehen, was in der Bibel ist. Diese Geschichten, die Entfernungen, das Klima, die Atmosphäre spielt eine Rolle. Aber eben, es geht darüber hinaus. Das reicht nicht, um es zu erklären. Das heißt, Menschen auf der ganzen Welt träumen von einem Jerusalem und mit Verlaub, mit einem Jerusalem, das es nicht gibt. Keine goldenen Straßen. Keine Smaragde. Also höchstens von Swarovski oder so. Nichts. Schmutz, Hitze, Streit. Streit. Wenn Sie nächstes Jahr die Auferstehungskirche besuchen, Grabeskirche, dann sehen Sie außen eine Holzleiter stehen. Ne? Diese Holzleiter steht, ich glaube, jetzt 200 Jahre dort. Die könnte man ja einfach mal wegräumen. Aber die verschiedenen Konfessionen, die sich dort die Verwaltung des Heiligtums teilen, kriegen das nicht hin, sich abzusprechen, wer die Leiter abbaut. Also steht sie jetzt halt seit 200 Jahren. Okay. Es ist wirklich ein Phänomen. Es ist keine Stadt. Es ist nicht der Ort, den wir uns vorstellen. Es ist einfach anders. Dabei nochmal zurück zum Traum. Vor 2549 Jahren. Israel im Exil in Babylon träumt von dieser Stadt, träumt diesen Traum. Weil sie heim wollen. weil sie Sehnsucht haben. Es gibt noch andere Stellen in der Bibel, die davon reden. Die schönste finde ich den Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Es ist Futur 2, ne? Das heißt, das ist ein Beter, der stellt sich vor, er wäre schon in Jerusalem, die Träume wären in Erfüllung gegangen und er würde für das, was schon passiert sein wird, dann Gott loben. Er ist schon intellektuell kompliziert. Aber genau das macht's aus. Er stellt sich schon vor, es wäre alles erfüllt. Und er stellt sich hin und lobt Gott. Jerusalem, was für ein Traum. Oder bei Jesaja, der Prophet Jesaja, der zuerst das Unrecht, das Unheil vorausgesagt hat, gepredigt hat und dann ist das Unheil eingetreten und Jesaja 40 lesen wir, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Und dann, alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade, was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Also, kleine Brötle backen will der nicht. Da geht es um eine Veränderung von allem. Und dann nochmal bei Jesaja, jetzt kommt es mit der goldenen Straße. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand, siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen. Sehen Sie es hier? Ich glaube, das hat der Künstler vergessen. Und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen und alle deine Kinder und sind Schüler des Herrn und großen Frieden haben deine Kinder. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Hier geht es nicht um etwas, wo man sagt, heuer packen wir an, setzen wir um, schaffen wir. Sondern hier geht es um etwas, was geradezu unmöglich ist. Eine Stadt dreidimensional aus mit Lichteffekten, die völlig unmachbar sind. Und dann eben auch, es wird unter Menschen sich etwas verändern. Gerechtigkeit wird herrschen, Shalom wird einziehen, Frieden wird sein, harmonisches Miteinander wird ermöglicht. Es wird gut sein, zusammen zu sein, gut zusammenzuleben. Und der erste Teil ist ja erfüllt worden. Unter König Kyros sind sie zurückgezogen nach Israel. Wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird. Ja, und er hat sie erlöst. Aber außer Swarovski-Steinen gibt es da keine Diamanten. Alle die anderen Träume stehen noch offen. Nichts davon ist wahr. Keine Edelsteine, keine Gerechtigkeit. Und spätestens, wenn man in Jerusalem bei Luftalarm unter einem Torbogen steht und betet, weiß man, auch kein Friede. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen im Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. So beginnt der Psalm 85. Das heißt, der Beter erinnert sich an das, wie es beim Auszug aus Ägypten war und sagt, Herr, du hast es doch schon mal gemacht mit dem Auszug. Wie wär's mit nochmal? Wär doch nicht schlecht. Aber das ist nur der Anfang seines Gebets. Er sagt Gott, so wie wir aus Ägypten ausgewandert sind, so könnten wir doch auch wieder aus Babylon ausziehen, wenn du Wunder tust. Und dann bekennt er, es war anders. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Er bekennt, wir haben nicht in deinem Willen gelebt, so wie wir es heute auch nicht tun. Und dann im dritten Teil dieses Gebets, diese unglaubliche Vision, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, ja selbst diese Frucht vom Baum des Lebens, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Bis ins Detail beschreibt er hier, wie er sich das Mitmenschliche vorstellt. Menschen voller Herzenswärme und Freundlichkeit. Keine Unfairness, kein Mobbing, keine Hate Speeches mehr, keine Internet-Trolle und nichts. Liebe ist die Basis des Zusammenlebens. Die Frage ist jetzt, welche Sehnsucht haben wir als Christen noch? Sind wir Realisten geworden und begnügen uns mit den Mauern? Oder wollen wir die Mauern auch gefüllt sehen mit Dingen, die uns Menschen unmöglich erscheinen? Die Gemeinde hat uns Jesus verheißen als einen solchen Ort des Schaloms. Haben wir die Vision, dass unsere Gemeinde ein solches Miteinander ermöglicht? Gott hat das. Wir dürfen auch träumen, so wie die Menschen vor 2500 Jahren. Ja, Gott will, dass wir träumen, weil er mit uns träumt. Er hat uns Versprechen gegeben, die nach vorne weisen. Eine Gemeinde, die eine Ausstrahlung gewinnt, dass Menschen sagen, wow, so will ich leben. Und dann geschieht auch das andere, was viele Christen bewegt, Erweckung. Wie können Menschen Gott entdecken als das Glück ihres Lebens? Das, was ihre Seele voll macht für Zeit und Ewigkeit. Es muss einen Ausdruck finden, sonst bleibt alles das, was wir innerlich empfinden und leben, in uns drin. Und niemand anderer kann es sehen. Die Gemeinde ist Ausdruck dessen, dass wir auf ein verändertes Leben mit Gott zugehen. Tja, ein Traum. Ich bin davon zu überzeugt, dass es ein Traum ist, der von Gott kommt. Wie kommen Menschen zum Glauben heutzutage hier unter uns? Ich denke, das läuft anders als vor 50 Jahren. Menschen heute kommen anders zum Glauben als ich vor 30, 35 Jahren. Aber sie kommen zum Glauben, weil Jesus das verheißen hat, versprochen hat. Klar, wir haben jetzt Hoffnungsfest, Sie wissen es, Großveranstaltungen übers Netz, Zeltkirche, ich bin Zeltkirchenpfarrer, nächstes Jahr geht es wieder los. Es gibt Glaubenskurse, es gibt viele Angebote in unseren Gemeinden. Aber das, was im Letzten diese Träume zur Erfüllung bringt, ist, die Art, wie wir zum Glauben kommen, hat sich verändert, ist nicht mehr einlinig. Sondern jeder findet einen eigenen Weg und oft sehr individuell, eben nicht über Großveranstaltungen und Angebote. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir wissen, Gott arbeitet anders als vor 30 Jahren. Er hat seine neuen Wege und ich bin gespannt. Und das Zweite ist, ich sehe, dass wir uns auseinanderleben als Gemeinde, weil wir ethisch und die Art, wie wir unser Leben gestalten, völlig unterschiedliche Vorstellungen haben. Wenn ich die jugendlichen Mitarbeiter sehe, die wir bei uns in der christlichen Gemeindereitschule haben, das ist oft ein unendlich langer Weg. Ein unendlich langer Weg, dass wir mit ihnen unsere ethischen Vorstellungen teilen, wie Zusammenleben aussieht, wie Leben gelingen kann. Ich glaube, dass Gott beides möchte. Er möchte, dass wir in der Gemeinde glaubensmäßig zusammenfinden, gemeinsam beten können, die Vision dieser Zukunft teilen und dass wir eine Basis für dieses Zusammenleben, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit dieser Welt umgehen, dass wir das finden und dass so Zusammenleben wieder neu gelingen kann. Dadurch wird sich unsere Gemeinde verändern. Wenn sich unsere Gemeinde verändert, verändert sich die Welt. Jesus leitet unsere Träume an, damit wir uns von ihm berufen lassen, mit ihm an einem Strang zu ziehen. Ganz neu seine Leute und seine Gemeinde zu werden. Jeder einzelne von uns und wir alle zusammen. Gott schenke, dass wir uns auf den Weg machen.